Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts der Bundesfachstelle Linke Militanz. Die Bundesfachstelle wird gefördert im Rahmen von Demokratie Leben, ein Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mit unserer heutigen Podcast-Folge starten wir wieder eine kleine Reihe. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit dem 1. Mai, den Tag der Arbeit. Für die erste Folge zu diesem Thema freut es mich sehr, dass ich Dieter Pogin vom Deutschen Gewerkschaftsbund als Experten begrüßen darf. Hallo Herr Pogin und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, hallo und herzlichen Dank, Frau Heise, für die Einladung zu diesem Gespräch über die Beteiligung des 1. Mai für den Deutschen Gewerkschaftsbund und natürlich auch für seine Mitgliedsgewerkschaften. Ein kleiner Rückgriff in die Geschichte. Hans Böckler, der erste Vorsitzende des 1949 gegründeten DGB, hat 1950 in seiner Mai-Rede den 1. Mai als unseren heiligen Tag bezeichnet. Das mag aus heutiger Sicht sehr pathetisch, ja quasi religiös klingen, bedeutet allerdings nichts weiteres, als dass dieser Tag zur Identität der deutschen Gewerkschaftsbewegung gehört. Bei all den emanzipatorischen, sozial- und tarifpolitischen Erfolgen, die die deutsche Arbeiterbewegung seit ihren Anfängen erzielen konnte, bleibt der 1. Mai weiterhin wichtig. Denn die ständigen Entwicklungen, Veränderungen und Brüche in der Arbeitswelt, aber auch die politischen sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfordern es, dass wir, dass der DGB und seine Gewerkschaften ihre Stimme immer wieder öffentlich Gehör verschaffen müssen.
Danke, Herr Pogin, für diese erste Einführung schon mal zum 1. Mai. Wie ich schon am Beginn auch schon gesagt hatte und Sie jetzt ja auch, geht es heute vor allem um den 1. Mai aus der Sicht der Gewerkschaften heraus. Und dass das eine große Bedeutung hat, ist klar und es wird auch in den Medien kommuniziert. Was aber in den Medien viel zu selten thematisiert wird, ist eigentlich, was Gewerkschaften machen und wie die Arbeit von diesen aussieht. Und daher könnte ich mir als erste Frage auch jenseits des 1. Mai vorstellen, dass sich unsere Zuhörerinnen interessieren würden dafür, wie genau eigentlich die Arbeit im Deutschen Gewerkschaftsbund aussieht. Daher als erste und Einstiegsfrage, können Sie uns etwas über Ihre Arbeit erzählen?
Ja, das tue ich natürlich gerne, Frau Heise, und Sie haben vollkommen recht. Gewerkschaften werden in Medien meistens nur wahrgenommen, wenn Tarifauseinandersetzungen und Streiks anstehen. Das hat wenig mit der tagtäglichen Arbeit im DGB und in seinen Mitgliedsgewerkschaften zu tun, als mit einer vor allem durch die neuen Medien beschleunigten Aufmerksamkeitsökonomie, deren Währung Konflikte, Skandale, Streits und Katastrophen sind. So erklärt es sich auch, dass die in Berlin-Kreuzberg meist in Gewalt eskalierenden Mai-Demonstrationen ein höheres mediales Interesse erhalten als eine Mai-Feier beispielsweise in einer mittelgroßen deutschen Stadt. Und nun zu Ihrer Frage. Ich möchte kurz vorwegschicken, denn das ist in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt, dass es zwischen dem DGB und den Gewerkschaften eine Art Arbeitsteilung gibt. Während letztere für Tarif- und Betriebspolitik zuständig sind, so ist der Dachverband, also der DGB, deren Stimme gegenüber den Parlamenten auf kommunaler, Landes- und Bundesebene sowie gegenüber Parteien und Verbänden. Ebenso vertritt der DGB die deutschen Gewerkschaften auf europäischer und internationaler Ebene, zum Beispiel in der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf. Daraus ergibt sich die breite politische Themenpalette für die Arbeit im DGB, die unter anderem Arbeitsrecht, Bildungs-, Sozial-, Finanz-, Steuer-, Wirtschaftspolitik sowie Frauen-, Gleichstellungs-, Familien-, Jugend- und Migrationspolitik umfasst. Ich selber arbeite in Abteilung Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik, bin dort unter anderem für gewerkschaftliche Geschichtspolitik, Wissenschaft und für das Themenfeld Werte Arbeit zuständig. Generell besteht die Arbeit in meiner Abteilung beim DGB neben mitbestimmungspolitischen Fragen darin, gesellschaftspolitische Veränderungstrends zu erfassen, zu analysieren und daraus Schlussfolgerungen für die zukünftige Arbeitsagenda des DGB zu ziehen. Diese schlägt sich auch in den Beschlüssen des alle 4 Jahre stattfindenden ordentlichen Bundeskongresses nieder, wie auf dem kommenden, der am 8. Mai unter dem Motto Zukunft gestalten wir, beginnt.
Das ist ja schon passend, dass der diesjährige Bundeskongress so kurz nach dem 1. Mai stattfindet, also so kurz nach dem Tag der ArbeiterInnen. Aber was ich mich jetzt noch frage, beziehungsweise was zum Einstieg ganz interessant wäre, wäre ja die Frage, wofür steht dieser Tag eigentlich genau, also der Tag der Arbeit?
Allgemein formuliert, er steht dafür, dass ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer und ihre Interessensorganisationen, die Gewerkschaften, sich als Gegen- und Gestaltungsmacht verstehen. Und zwar als selbstbewusste Macht gegen unternehmerische Willkür und gegen entfesselte, allein an Profit orientierte Wirtschafts- und Finanzmärkte. Und im historischen Rückblick selbstverständlich auch gegen staatliche Willkür. als Gestaltungsmacht, der es darum geht, menschenwürdige, sozial gerechte Arbeits- und Lebensbedingungen zu gestalten, und zwar für alle Menschen, unabhängig von sozialer Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht. Damit dies gelingt, braucht es gelebte, braucht es praktizierte Solidarität. Solidarität für Gewerkschaften ist quasi die Gegenwährung zur Kapitalmacht. Sie geht über die Interessen von Beschäftigten hinaus. Das diesjährige, mein Motto lautet, gemeinsam, wieder Mai geschrieben, Zukunft gestalten. Damit sind alle aufgerufen, sich für gerechte Bewältigung der Pandemiefolgen, für gute Arbeit, eine sozial gerechte Gestaltung der digitalen ökologischen Transformation in Gesellschaft und Wirtschaft einzusetzen, sich gegen wachsenden Rassismus und Rechtsextremismus zu engagieren. Und natürlich spielt der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine eine zentrale Rolle.
Jetzt haben Sie gerade eben vor allem auch die Punkte gesagt, die jetzt gerade eine wichtige Rolle spielen. Und dann, um noch mal ein bisschen historischer zurückzublicken, wie hat sich denn der 1. Mai und die damit verbundenen Demonstrationen in Deutschland aus der Sicht der Gewerkschaften entwickelt?
Ja, ich kann Ihre Frage nur kürzer beantworten, nicht in allen Details, aber ich mache das gerne. Also die Geschichte des 1. Mai in Deutschland beginnt 1890, wie Sie eingangs schon erwähnt haben. In diesem Jahr folgten erstmals Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in vielen europäischen Ländern und in den USA einen Beschluss des Internationalen Arbeiterkongresses in Paris im Jahre 1889, den 1. Mai als Weltfeiertag der Arbeit zu begehen. Für die deutsche Arbeiterbewegung hatte dies den bis heute weithin unbekannten positiven Nebeneffekt, dass im selben Jahr die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands gegründet worden ist, also die Vorläuferorganisation des heutigen GGB. Das international Verbindende der Demonstration war der öffentliche Protest gegen unwürdige Arbeitsbedingungen, gegen Arbeitstage von mitunter 11 bis 13 Stunden und die sich daraus ergebende Forderung nach einem 8-Stunden-Tag. Zu dieser Zeit, also um 1890 und auch davor, waren Demonstrationen der Arbeiterinnen und Arbeiter keine ungefährliche Angelegenheit. Denn 4 Jahre zuvor, am 1. Mai 1886, traten in den USA fast 500.000 Beschäftigte in den Streik, um den 8-Stunden-Tag durchzusetzen. Nach einer Demonstration in Chicago auf dem dortigen Haymarket wurden 4 Arbeiterführer zum Tode verurteilt und gehängt. In Deutschland drohten Arbeitgeber mit Aussperrung, Entlassung und schwarzen Listen. Und wessen Name auf diesen Listen stand, fand in seiner Wohnumgebung keine Arbeit mehr. Es sei an dieser Stelle auch daran erinnert, dass bis 1890 noch das Sozialistengesetz in Kraft war, mit dem auch Gewerkschaften verboten waren und nicht nur die Sozialdemokratie. Vor diesem Hintergrund vom 1. Mai als einen Kampftag zu sprechen, ist daher mehr als zutreffend. Denn nicht nur die einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kämpften im solidarischen Miteinander für menschenwürdige Arbeitsbedingungen und setzten dafür ihren Arbeitsplatz und damit ihre Existenz aufs Spiel. Für die deutsche Arbeiterbewegung bedeutet der 1. Mai den Kampf gegen unternehmerische Willkür, gegen einen Herr-im-Hause-Standpunkt der Fabrikbesitzer und gegen einen undemokratischen Obrigkeitsstaat. Kleiner Einschub, es sei dann in das Gewerkschaften immer auch Demokratiebewegungen waren und sehr starke im Vergleich zu anderen. Es sollte allerdings bis zum Ende des Kaiserreiches durch die Novemberrevolution 1918 dauern, bis der 8-Stunden-Tag gesetzlich festgeschrieben wurde und Gewerkschaft mit dem sogenannten Stinnes-Legin-Abkommen als gleichwertige, gleichberechtigte Tarifpartnerinnen anerkannt worden sind. Für ein Jahr, und zwar für das Jahr 1990, war der 1. Mai gesetzlicher Feiertag. Bürgerliche Parteien und reaktionäre Kräfte verhinderten jedoch, dass dies für die erste Demokratie auf deutschem Boden, also für die Weimarer Republik, in den Folgejahren gesetzlich festgeschrieben werden konnte. Einen traurigen Höhepunkt erlebte der 1. Mai 1929 in Berlin, der sogenannte Blutmai. Als die vom Polizeipräsidenten aus Sorge vor politischen Straßenkämpfen verbotenen Demonstrationen mit 31 Toten und fast 200 Verletzten endete. Von dramatischer, ja quasi traumatischer Bedeutung für die deutsche Arbeiterbewegung wurde der 1. Mai 1933, vor allem der Folgetag, der 2. Mai. Denn dem von den nationalsozialistischen Machthabern ausgerufenen 1. Mai als nationaler Feiertag sollte die Zerschlagung der Gewerkschaften folgen. Am 2. Mai stürmten und verwüsteten SA und SS-Trupps Gewerkschaftshäuser. Das Eigentum der Gewerkschaften wurde beschlagnahmt und für viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter bedeutete der 2. Mai nicht nur Verhaftung, von den Nazis euphemistisch als Schutzhaft bezeichnet, sondern vor allem Exil, Folter und Ermordung. Aus diesen existenziellen Erfahrungen zogen die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter nach Ende der NS-Diktatur die Erkenntnis, dass man die Bildung einer Einheitsgewerkschaft zukünftig erfolgreich eine Zerschlagung verhindern könnte. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde schließlich 1946 der 1. Mai durch den Alliierten Kontrollrat als Feiertag bestätigt, den mit der Gründung des DGB alle Gewerkschaften unter einem Motto veranstalteten. Vorher war das anders, weil die Gewerkschaften untereinander in Konkurrenz standen oftmals. Von dort an, also von 1946 an, konnten freie Maifeiern stattfinden, ohne dass mitunter gewalttätige Eingriffe seitens des Staates befürchtet werden mussten. Wie schon zu seinen Anfängen spielten am 1. Mai Forderungen für bessere Arbeitsbedingungen eine zentrale Rolle. So auch 1955, als unter dem Motto »Samstags gehört Vati mir« die Einführung der Fünf-Tage-Woche eingefordert wurde. Aber auch über die Arbeitswelt hinausgehende Themen werden am 1. Mai in Forderung gestellt. So etwa 1957 das Thema Wiedervereinigung ohne Gewalt oder 2017 für Integration geklappt. Schließlich 2019 Europa jetzt aber richtig.
Sie haben jetzt auf jeden Fall schon mal gezeigt, was für eine besondere Bedeutung der 1. Mai auch in Berlin hat und auch geschichtlich gesehen. Zum anderen sind natürlich auch die Punkte angesprochen worden, dass der 1. Mai ein Kampftag ist und dass der 8-Stunden-Tag durch Demonstrationen am Tag der Arbeit auch geschafft worden ist, beziehungsweise dass es möglich ist, dass wir heute einen 8-Stunden-Tag haben. Stehen auch aktuelle Erfolge von Gewerkschaften, wie zum Beispiel die Einführung eines Mindestlohns, in Verbindung mit den Demonstrationen am 1. Mai?
So knapp kann ich das nicht beantworten. Ein kleiner Rückgriff auf das Mai-Motto 2006. Dies lautete: Deine Würde ist unser Maß. Und zur Würde gehört gute Arbeit, also Arbeitsbedingungen, die ein materiell gutes Auskommen sichern, den Ansprüchen von Menschen nach Sinn, Selbst und Mitbestimmung genügen und öffentliche Anerkennung mit sich bringen. Dass wir vor derart qualitativ hochwertigen Arbeitsbedingungen noch weit entfernt sind, ist vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie der Öffentlichkeit deutlich vor Augen geführt worden. Schlechte Arbeitsbedingungen, geringe Bezahlung und mangelnde Wertschätzung prägen immer noch die Arbeitswirklichkeit vieler in den als systemrelevant eingestuften Berufen Erwerbstätigen. Und dies sind vor allem Frauen. Die Einführung des Mindestlohns war und dessen Erhöhung ist sicherlich ein wichtiger Schritt, um Armut trotz Arbeit zu begegnen. Wichtiger ist allerdings weiterhin, durch die Stärkung der Tarifbindung Arbeit finanziell aufzuwerten. Und dies wird unter anderem weiterhin eines der wichtigen Themen auf den Mai-Demonstrationen sein, die immer ein Verstärkereffekt für gewerkschaftliche Forderungen und einen nicht unerheblichen Anteil an gewerkschaftspolitische Erfolge haben.
Und wie blicken die Gewerkschaften nun auf den kommenden 1. Mai? Welche Vorbereitungen und Ziele stehen hinter dem 1. Mai, beziehungsweise welche Rolle nimmt der 1. Mai für Gewerkschaften heute noch ein?
Auch vorweg, also durch die Pandemie bedingt in den letzten beiden Jahren die Mai-Veranstaltungen weitgehend und digital, also im Livestream und in den sozialen Medien stattfinden konnten, freuen sich alle Beteiligten natürlich darauf, die drängenden Forderungen für eine gerechte und soziale Zukunft in der Arbeitswelt, ja in unserer Gesellschaft, auf die Straße bringen zu können. Das heißt konkret, dass alle Mitglieder des geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB und die Vorsitzenden der Mitgliedsgewerkschaften öffentlich auftreten werden und mit ihnen viele andere Rednerinnen und Redner mehr. Nicht zu vergessen sind all die ehrenamtlichen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die die Veranstaltungen durch ihr Engagement vor Ort erst möglich machen. Sie, liebe Frau, können sich sicherlich vorstellen, welch immenser organisatorischer Aufwand vonnöten ist, an vielen Orten Deutschlands Mai-Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Die Freude darauf, den 1. Mai öffentlich begehen zu können, ist natürlich sehr betrübt. Und zwar durch den bereits erwähnten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und das Morden des russischen Militärs in der Ukraine. Von einem Feiertag kann in diesem Jahr also überhaupt nicht die Rede sein.
Und zum Abschluss des Podcasts, also auch wenn wir natürlich jetzt noch viel länger über den Ukraine-Krieg reden könnten, habe ich noch eine Frage zum 1. Mai und unserer heutigen Gesellschaft. Warum brauchen wir den Tag der Arbeit heute noch? Es ist ja mehr als deutlich geworden in dem jetzigen Gespräch, dass der 1. Mai viel mehr ist als nur ein Feiertag.
Ja, Frau Heisel, auch danke für diese Frage. Generell, also der 1. Mai bleibt für den DGB, bleibt für die deutschen Gewerkschaften weiterhin ein bedeutsamer Tag. Also weit über eine symbolische Bedeutung hinaus, das Symbol der Nelke und all den vielen interessanten Plakaten, die man öffentlich jetzt wahrnehmen kann. Denn er bleibt weiterhin die Gelegenheit, sich an vielen Orten gleichzeitig mit seinen Forderungen Gehör zu verschaffen und im öffentlichen Raum und der medialen Berichterstattung verstärkt sichtbar zu sein. Damit ist auch verbunden, gewerkschaftsfern beschäftigt zu zeigen, dass der 1. Mai mehr ist als ein willkommener freier Tag für verlängerte Wochenende oder Kurzurlaube. wenn auch in diesem Jahr nicht, denn der 1. Mai fällt auf einen Sonntag, für viele wahrscheinlich bedauerlich. Gerade vor dem Hintergrund der Geschichte des 1. Mai ist diese auch immer ein Tag gelebter Solidarität und Demokratie. Und davon braucht unsere Gesellschaft, national, Europa und weltweit viel mehr, um die bereits skizzierten Herausforderungen gemeinsam menschenwürdig zu gestalten.
Zu so einem passenden Schlusswort zur aktuellen Lage und Situation unserer Gesellschaften kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Daher möchte ich mich bei Ihnen, lieber Herr Pogin, bedanken für die interessanten Einblicke in die Gewerkschaftsarbeit beim Deutschen Gewerkschaftsbund und auch für Ihre Antworten im Zusammenhang mit dem 1. Mai, also dem Tag der Arbeit. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und die Möglichkeit, mit Ihnen zu reden. Sicherlich werden viele unserer Zuhörerinnen, wie ich selbst auch, informative Aspekte aus diesem Podcast mitnehmen.
Ich danke Ihnen, liebe Frau Heise, für die Möglichkeit, mit Ihnen kurz etwas über den 1. Mai auszutauschen. Danke Ihnen.
Ich hoffe, es hat Ihnen, liebe ZuhörerInnen, auch gefallen und Sie konnten somit neue Einblicke in die Zusammenhänge von DGB und 1. Mai gewinnen. Wenn Sie Fragen oder Kritiken haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an kontakt@linke-militanz.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das Gespräch stellte keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen allein die Autorinnen die Verantwortung.